Also, dass man quasi in den Schweizer Bergen Bunker hat. Und aktuell sind ja diese Bunker, ehemalige militärischen Bunker, sind ja genau auch solche Serverzentren. Also, dass die früher fürs Militär waren und wo die Idee war, dass die ganze Schweiz sich quasi in die Berge zurückziehen kann, da werden jetzt Daten gelagert und Gold.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Hallo, hier ist wieder die Theo Lounge. Ein RevLab-Podcast zu Themen aus Spiritualität und Kultur. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin, und begrüße euch, liebe Zuhörende, ganz herzlich zu dieser Episode zum Thema: Was macht KI eigentlich mit unserer Kreativität? Macht ChatGPT, Midjourney und Co. aus uns allen KünstlerInnen? Und welche philosophischen und ethischen Fragen stellen sich? Das möchte ich diskutieren mit einem Mann aus der Kulturwelt, Adrian Notz. Er ist Kurator und Dozent und arbeitet an der spannenden Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Aktivismus. Adrian Notz war Direktor des legendären Cabaret Voltaire in Zürich und bis vor kurzem leitete er das Projekt Kunst und künstliche Intelligenz am AI Center der ETH. Das ist die weltweit renommierte Technikschmiede in Zürich. Adrian Notz ist außerdem ein Mann, der immer wieder Bücher auf seine Wanderungen ins Hochgebirge mitnimmt. Auf seinem Insta-Feed kann man das sehen. Darunter auch Bücher über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, Adrian. Womit haben wir es da aus deiner Sicht zu tun? Wie blicken KünstlerInnen darauf? Und überwiegt nach deiner Wahrnehmung im Kulturfeld da eher Euphorie oder Sorge?
Es steht so ein bisschen im Raum, ob man quasi mit KI eine Revolution in der Kunst herbeiführen kann oder herbeigeführt wird aufgrund der Technologie. Und mein Punkt ist der, dass ich dann versuche, eine andere Technologie anzuschauen, zum Beispiel die Fotografie. Vor jetzt fast 200 Jahren wurde die erfunden oder gefunden. Und dann auch zu schauen, damals hieß es auch von einigen Künstlerinnen und Literaten, dass das das Ende der Malerei sei oder dass die Kunst, wie soll ich sagen, abgeschafft wird.
Das Ende des Abbildens, der Notwendigkeit für den Künstler, realistisch abzubilden.
Ja, also Baudelaire meinte, es sei das Ende der Malerei und andere Künstler meinten auch Ähnliches, aber es gab natürlich auch solche, die das sehr befürwortet haben. Genau. Und ich sage dann gerne, dass die Fotografie die Kunst vielleicht nicht als Mittel direkt revolutioniert hat, sondern die Revolution in der Kunst fand eigentlich trotz der Fotografie statt, also als eine Reaktion darauf. Und natürlich haben viele Künstlerinnen Ende des 19. Jahrhunderts, Impressionisten zum Beispiel, neue Motive gefunden aufgrund der Fotografie. Aber wenn man zum Beispiel Kubismus oder auch die Fotokollage und andere abstrakte Kunst, gegenstandslose Kunst anschaut, dann war das vielleicht eher eine Reaktion auf die quasi Befreiung der Illustration von Realität. Und das finde ich spannend, dass es quasi die Technologie dazu führt, dass eine neue Kunst entsteht. Und das wäre quasi eine Fragestellung, die man heute auch stellen kann in Bezug auf KI. Man konnte sie während dem letzten Jahrhundert ein paar Mal stellen, also mit dem Internet oder mit Video und so weiter. Und für mich stellt sich dann die Frage, wovon würden die Künstler oder werden die KünstlerInnen befreit mit KI? Und eine erste, etwas steile These wäre zu sagen, man wird davon befreit quasi, oder die Künstlerinnen werden davon befreit, ich sage jetzt mal Kreativität oder Imagination abzubilden, weil man das jetzt direkt quasi als Laie oder als Laien tun kann. Und dann frage ich mich, was wäre die Reaktion darauf? Und wenn wir auch ein bisschen auf die zeitgenössische Kunst schauen in den letzten 10, 15 Jahren, dann deutet sich das bereits an. Also es gibt eine Hinwendung zu eher körperorientierter Kunst, also Performance Art zum Beispiel, oder auch Rituale, Identitäten, also Queer Identities oder Indigenous Identities und so weiter, werden wichtiger, die in dem Sinne weniger mit einer Art konzeptionellen Kreativität zu tun haben, sondern vielmehr mit, ich sage jetzt mal, man könnte sagen, körperlichem Wissen.
Kleine Werbung in eigener Sache. Gefällt dir dieser Podcast? Hast du die Theo Lounge schon abonniert? Du findest meinen Podcast bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wenn man das jetzt so ein bisschen zuspitzt, durch die Fotografie ist die Kunst entlastet, sage ich mal, unter Anführungszeichen worden, abzubilden, beispielsweise die Porträtkunst, könnte man zugespitzt sagen, die KI befreit die KünstlerInnen davon, KünstlerInnen zu sein?
Ja, könnte man schon sehr zugespitzt so sagen. Es gibt ja auch, was ich interessant finde in diesem Diskurs, ist der Zusammenhang auch mit Kreativität, dass jetzt mit KI sehr viel über Kreativität gesprochen wird. Und es gibt auch Untersuchungen an der ETH zum Beispiel in sogenannten Management Technologies, wo man feststellt, dass diese Tools auch den Zugang zu dem, was wir Kreativität nennen, erleichtern. Also man hat viel schneller das Gefühl, man kann kreativ sein, sei das quasi in Form von Brainstorming oder in Form von Bilder generieren und so weiter. Und das ist gewissermaßen eine Art der Befreiung der Kunst und der Künstlerinnen, quasi diesen Bereich der Kreativität nicht mehr, ich sag's mal, erfüllen zu müssen, sozusagen.
Also da fällt mir ein, in der Geschichte der Videopionier Namjoon Baek war einer der erste Künstler angeblich, der eine Videokamera sich geschnappt hat und Kunst gemacht hat. Und heute macht das jeder. Und wenn nun KI so ubiquitär ist und jeder hat da Zugriff, dann ist das so ein bisschen wie mit Joseph Beuys. Also jeder ist dann ein Künstler, aber irgendwo auch keiner.
Ich denke schon, weil ja das, was wir Laien quasi mit KI generieren können, ist ja noch lange keine Kunst. Also vor allem auf diesem Level von den nutzbaren Tools wie ChatGPT oder Midjourney und so weiter. Und ich glaube, da braucht es immer noch wie ein Level von, ich sage jetzt mal, konzeptioneller Arbeit, aber auch ästhetischem Wissen, bildnerischer Fähigkeit, um quasi das auf ein künstlerisches Level zu heben.
Und kannst du da Beispiele nennen? Siehst du da Ansätze, dass da Künstler wirklich wie so einen Schritt weitergehen?
Ja, es gibt jetzt hier wie eine Sparte in den letzten paar Jahren, die KI-Kunst heißt, also in der Gegenwartskunst, wo jetzt auch Künstlerinnen in dem Bereich gefeiert werden, wie zum Beispiel der bekannteste darunter wäre Refik Anadol, der quasi mit KI arbeitet und mit riesigen Datenvolumen und riesigen LED-Screens auch Kunstwerke schafft. Es gibt andere.
Darf ich kurz dazwischen die Information geben? Diejenigen, die die Gelegenheit haben, nach Zürich zu kommen, da gibt es eine Präsentation im Kunsthaus Zürich von einer KI-Installation dieses Künstlers, eines türkisch-amerikanischen Künstlers.
Und die Arbeit heißt Glacier Dreams. Also er hat da zusammen mit seinem Team Millionen von Bildern von Gletschern gesammelt und die dann quasi auch mit verschiedenen KI-Programmen bearbeitet, um dann wie so eine neue Art von Gletscher zu schaffen, aber vor allem auch daran zu erinnern, dass ja unsere Gletscher verschwinden. Also es ist eigentlich fast eine aktivistische Herangehensweise.
Und interessant bei dem Titel Träumender Gletscher, also dieses Motiv, dass KI deliriert oder träumt, das hören wir ja häufig, das wird so gebraucht. Und was nun aber also Bewusstsein anlangt, da ist meines Wissens sind die ForscherInnen äußerst skeptisch, ob KI Bewusstsein entwickeln wird, das dem Menschen analog ist, aber unbewusst, das Unbewusste, dieses Wiederholen und Bilder schöpfen, zum Beispiel dieser Gletscher, dieser KI-Gletscher, der da laufend aus Millionen Bildern schöpft und die generiert und verwebt. Also diese Tätigkeit, die ähnlich ist wie unser Unbewusstes, da scheint KI auch recht gut darin zu sein.
Also es ist natürlich eine Frage dessen, was man als Unbewusstes bezeichnet, gerade in Bezug auf ein Machine Learning Programm oder ein Deep Learning Network. Und ich glaube, es ist mehr eine Metapher, also im Sinne von, weil wir nicht so genau verstehen, was in diesen neuronalen Netzwerken, in diesen künstlichen neuronalen Netzwerken geschieht, bezeichnen wir es quasi als unbewusst. Und die Idee in diesem Prozess jetzt, dass man auch bei anderen Künstlerinnen sieht, ist, dass man quasi einen Datensatz von Bildern nimmt und diese trainieren quasi ein Machine Learning Programm und aus diesem Training heraus werden dann neue geschaffen. Und dafür braucht es einen sogenannten Latent Space oder mit einem Diffusion Model.
Wüsste man das auf Deutsch sagen können?
Ich glaube, Latent Space würde wahrscheinlich habe ich mal von einem Wissenschaftler gehört, wird so definiert, dass es eigentlich wie die Möglichkeit aller Bilder ist. Also wenn man ein bestimmtes Bildformat hat von 250 mal 250 Pixel, dann gibt es eine bestimmte Möglichkeit von Bildern, die darin entstehen können. Und das ist quasi aus diesem Möglichkeitsraum, aus diesem digitalen Möglichkeitsraum werden Bilder geschaffen.
So ein Latenzraum.
Ja, genau. Also ja, eine Latenz von möglichen Bildern sozusagen.
Und du hast vorhin eine wichtige Unterscheidung gemacht. Du hast gesagt, das ist nur eine Metapher. Aber was macht denn unser Bewusstsein und Unbewusstes? Es schöpft ja auch aus einem Reservoir an Bildern. C.G. Jung hat da auch von dem kollektiven Unbewussten gesprochen.
Genau.
Wo ist denn da dann scharf der Unterschied zu machen?
Ich würde sagen, du hast es bereits erwähnt mit C.G. Jung, da sprechen wir von der Psychologie als Disziplin. Und ob man jetzt von einer Maschine, von einer Psychologie sprechen kann, ist wieder was anderes. Und für mich persönlich ist das Unbewusste ein psychologischer Begriff oder ein psychischer Begriff. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist es eine Metapher, die man nutzt für das Machine Learning Programm oder das Deep Learning Network, Deep Neural Network.
An der ETH gibt es ein AI Center, also ein Zentrum für künstliche Intelligenz. Und da hast du bis vor relativ kurzer Zeit, hast du da den Bereich Kunst und künstliche Intelligenz geleitet. Und meine Frage wäre nun, wie hat dich das dann nochmal anders und neu schauen lassen, diese ETH-Erfahrung auf dieses Thema künstliche Intelligenz?
Was für mich interessant war in der Arbeit am AI Center, ist, dass es aus 120 verschiedenen Fakultäten zusammengesetzt wird, die über alle Departemente der ETH gehen. Und das heißt, dass eigentlich alle irgendwie mit KI arbeiten, forschen oder über KI forschen. Das ist dann vor allem in der Informatik natürlich. Und was ich spannend fand, war, dass man KI in dem Sinne natürlich als Technologie verstehen kann, die auch sehr spezifisch wird. Es gibt da 60 Fellows, die vor allem diesen Informatikbereich erforschen. Aber dass es auch in den Sozialwissenschaften oder in der Architektur oder in den Chemie, Biologie und so weiter, dass es überall KI genutzt wird als ein Instrument. Und für mich war das dann spannend zu sehen, dass halt KI wie so ein Passepartout war. Also dass man quasi Zugang zu all diesen verschiedenen möglichen Forschungen hat und dass wie so ein gemeinsamer Nenner sein kann, unter dem man Kunst und Wissenschaft quasi sich treffen, sozusagen.
Kannst du verraten, die Bedeutung des Standortes Zürich, wie schätzt du das ein, was diese Forschung anlangt?
Ich glaube, also die ETH hat ja einen sehr guten Ruf. Sie wird als MIT Europas bezeichnet. Und das zieht natürlich viele Firmen auch an. Und man sieht es auch jetzt, jüngst in den letzten 2-3 Jahren sind alle großen Tech-Firmen und AI-Firmen und Social-Media-Firmen wie Meta, Google ist schon länger hier oder jetzt ist auch OpenAI hier, Nvidia und so weiter. Die kommen alle her, weil sie quasi, ich sage jetzt mal, Talente aus der ETH suchen. Und ich glaube, dass diesen Stellenwert hat jetzt wie mit KI Zürich wie nochmal auf ein anderes Level gehoben, sozusagen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt Google als Beispiel nimmt, ist das das zweitgrößte Büro außerhalb des Silicon Valleys, das sie hier haben, was ein bisschen die Bedeutung der Forschung hier in Zürich auch andeutet.
Ich würde jetzt mal die These wagen, dieses Gegenüber, das wir da haben und künstliche Intelligenz nennen. Seit sehr langer Zeit, vielleicht tausende Jahre, hat man nicht mehr so ein abgründiges und unkalkulierbares Gegenüber gehabt, obwohl es auf Kalkulation, auf Berechnungen und Algorithmen beruht. Wie siehst du das? Was ist das für ein Gegenüber? Ist es überhaupt ein Gegenüber?
Also die Idee, ob es ein Gegenüber ist, das, die KI, würden wir natürlich so sehen, dass wir halt im Subjekt-Objekt-Verhältnis oder Master-Slave, könnte man auch sagen, also eine quasi, wir dominieren das Objekt oder das Objekt dominiert uns, also quasi dieses Descartesche Verhältnis. Und dieser Autor, Mori, ein japanischer Autor, der sein Buch heißt The Buddha in the Robot,
der Buddha im Roboter.
Genau, und er schreibt darüber, dass in der japanischen Religion und Shintoismus hat man ein anderes Verständnis, wo man eher davon ausgeht, dass alles ein Kami hat, also eine quasi eine Lebensenergie. Und das heißt, dass auch zum Beispiel das Mikrofon, in das wir sprechen, beseelt ist oder eine Life Force, eine Lebensenergie hat. Und das zeigt, wir kennen ja viele Beispiele von Japanerinnen und Japanern, die total verliebt waren in ihre Roboterhunde, die dann auch Beerdigungen gemacht haben oder dass man auch quasi Cyborgs heiraten konnte und so weiter. Und ich glaube, das basiert alles auf diesem Verständnis dessen, dass man nicht quasi sich in einem Gegenüber sieht, sondern dass wir alle ein bisschen Teil davon sind und alle diesen Lebensgeist oder diese Energie, dieses Kami miteinander teilen. Und deshalb werden auch Feuerwehrautos und gesegnet oder in der Toyota-Werkstatt die Roboter kriegen Namen und so weiter. Das ist ein ganz anderes Verhältnis zu Objekten und zu Technologie und dann natürlich auch zur Natur, zu Bäumen und zu Tieren. Und ich glaube, wenn wir das so betrachten, dann ist es ja nicht ein Gegenüber, sondern das ist quasi wie ein Miteinander. Dass dann die KI in diesem Text von Noah Radford geht er dann so weit, dass er dann sagt, wenn wir von Intelligenz sprechen, kann das ja auch heißen, dass das Mikrofon, in das wir sprechen, oder der Stuhl, auf dem wir sitzen, das Glas, aus dem wir trinken, eine bestimmte Form von Intelligenz hat, die vielleicht nicht so groß ist wie die eines Menschen oder, wenn wir sagen, wenn wir wollen, noch größer, so groß wie die des Planeten oder des Universums und so weiter, sondern halt einfach begrenzt auf die Intelligenz quasi eines Bechers, sozusagen. Und das verändert natürlich diese Vorstellung davon, dass jetzt KI eine Bedrohung sein soll, extrem, weil es eigentlich nichts ändert für einen Shintoisten oder eine Shintoistin, weil sie dann einfach quasi den Begriff Geist oder Seele durch Intelligenz ersetzen können und das Verhältnis gleich bleibt, mehr oder weniger.
Ich frage mich, Adrian Notz, ob wir da nach Japan notwendig gehen müssen und zum Shintoismus. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Smartphone oder hast du eine Smartwatch? Die kann ich jetzt nicht sehen. Was hast du da für ein Verhältnis?
Also wie alle wahrscheinlich heutzutage habe ich ein sehr intimes Verhältnis. Also ich habe es immer dabei, das Smartphone. Ich habe keine Smartwatch. Aber auch so, ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit, ein Modebegriff heute ist auch Anxiety, also dass wir so Ängste schüren, die, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesen Social Media Programm genährt werden, weil sie auch alle darauf, auch mit KI natürlich darauf programmiert sind, unsere Affekte abzuholen und uns mit Dopamin zu versorgen. Und sonst nutze ich es als Gedächtnisstütze, also so quasi mein Gedächtnis ist ausgelagert in mein Smartphone. Ich mache relativ viele Notizen oder Links und so weiter.
Du hast dieses Motiv gebracht des ausgelagerten Gehirns. Was macht das denn mit deinem Gehirn, wenn du Gehirn auslagerst? Steigert das dann den IQ? Da können wir auch wieder an die Anfangsfrage anknüpfen. Diese KI, sie entlastet uns von gewissen Dingen. Andere, da fordert sie uns ja heraus, irgendwie neue Felder zu finden. Aber jetzt nochmal, was macht das mit deinem IQ, denkst du?
Ich bin in einem bestimmten Alter, wo ich das Gefühl habe, mein Gedächtnis lässt nach. Deshalb ist es so ein bisschen verunsichernd. Ich habe Teenager-Kinder, die habe ich dann gefragt, ob sie ein besseres Gedächtnis haben oder ob das vielleicht doch etwas mit Social Media zu tun hat. Und ihre Aufmerksamkeitsspanne ist quasi ähnlich gering. Also das Gedächtnis lässt, glaube ich, auch bei ihnen ein bisschen nach. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Untersuchungen dafür gibt, ob quasi das, wie das Gedächtnis beeinflusst wird durch Social Media oder diese Aufmerksamkeit oder das Delegieren von Wissen. Aber ja, ich bin halt auch in einer Generation, wo wir halt noch ohne Internet unterwegs waren und ohne Smartphones. Und ich merke, dass das Buchlesen zum Beispiel, dieser Prozess, ein ganzes Buch zu lesen, immer noch sehr inspirierend ist und auch, ich sage jetzt mal, auch wieder neue Ideen generiert, was ich jetzt beim Social Media Feed jetzt weniger sehe. Und dann gibt es vielleicht noch den anderen Aspekt, weil wir auch quasi mit Chatbots unterwegs sind, eine Kollegin von mir hat mal ihre Studierenden gefragt, was für Social Media sie nutzen, und dann meinten, top auf der List war quasi ChatGPT. Was ja eigentlich erstaunlich ist, wenn man es als Social Media...
Wo ist da der soziale Faktor? Ja. Sozusagen, da ist tatsächlich dann die Kommunikation schon Mensch-Robot oder Bot.
Genau. In dem Fall. Oder man könnte sagen, es ist so eine Art meta-gesellschaftliche Kommunikation, weil ja das Wissen von ChatGPT quasi auf Allgemeinwissen basiert, das aus dem Internet gespiesen wird, wo sehr viel... ich sag jetzt mal, soziales Wissen drinsteckt. Das ist wie so, für mich ist es oft, nutze ich es gerne, um so ein bisschen zu schauen, was ist so eine Art Common Sense oder was ist die allgemeine Meinung dazu. Und ich glaube, was das Wissen, das man mit den Chatbots, jetzt, ich sage es mal, im Unterschied zu einer Internetsuche generiert, ist, bekommen wir wieder auf den Begriff der Halluzination zurück. Also da gibt's das große die große Gefahr, dass durch vieles halluziniert ist, also dass sie einfach eine Antwort erfinden. Wenn ich meinen Lebenslauf zum Beispiel frisieren will, dann wird das einfach noch ein bisschen schöner geschrieben und Unwahrheiten quasi hineingeschrieben. Und also einerseits das und andererseits ist es auch so diese Zusammenfassungskultur, also dass es sowieso auf Bullet Points reduziert wird, worin für mich sehr viel prozesshaftes Wissen, also quasi wie in einem Buch lesen, wo ich den ganzen Prozess durchgehe, und wenn ich nur die Zusammenfassung davon lese, habe ich wie ein total anderes Wissen davon. Ich habe vielleicht nur Informationen und nicht wirklich Wissen in dem Sinne.
Es hat so was Verwaschenes, habe ich den Eindruck. Zusammenfassend, aber sehr generisch. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass es da noch einfach auch sehr viel besser wird auf dieser Ebene.
Ja, ich denke schon. Es hängt, es ist natürlich sehr generisch, weil es ja generiert wird sozusagen, aber auch aus generischen Daten besteht. Und ich dachte gerade, vielleicht nutzen wir es falsch. Also zum Beispiel für ProgrammiererInnen ist es ein extrem gutes Tool, weil man dann wie sehr viele, also Programmiersprachen und so weiter, das beherrschen diese Bots extrem gut, weil sie quasi ist quasi ihre Identität sozusagen. Und für solche Dinge oder für Kochrezepte oder andere Arten von Bedienungsanleitungen, also quasi ein Pläne zu machen und so. Ich glaube, für solche Dinge ist es schon sehr, sehr praktisch. Und weil es, ich weiß nicht, ob es viel besser wird, also vielleicht werden wir auch einfach besser darin, es zu nutzen. Ich glaube, auch Sam Altman, das ist der, ich weiß nicht, ob CEO, also der OpenAI-Begründer, er meinte in einem Interview vor kurzem, dass die Literatur sich verändern wird, aber nicht wegen ChatGPT, sondern trotz ChatGPT, also wie bei der Fotografie, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass ein KI-Modell irgendwann gute Literatur schreiben kann, sondern dass es quasi eine Stütze sein kann in Strukturierung, vielleicht ein bisschen in Recherche oder als Gegenüber im Brainstorming und so weiter. Aber dass gute Literatur immer noch menschlich sein wird, weil wir das vielleicht dann auch ähnlich wie nach der Pandemie, wo wir quasi soziale Kontakte plötzlich schätzen lernen, den Wert von sozialen Kontakten, so wird es vielleicht auch in Zukunft sein, dass wir einen Dankesbrief, der von einem Menschen geschrieben wurde, auch getippt, oder ein guter literarischer Text viel mehr schätzen, weil es gerade von einem Menschen geschrieben wurde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundunterschied, dass man als quasi Mathematikerin, Informatikerin oder Ingenieurin eher versucht, eine Lösung für etwas zu finden, eine Funktion daraus zu produzieren und quasi ein Produkt zu haben, währenddem man im humanistischen Bereich, das jetzt auch zugespitzt, eher versucht, so lange wie möglich im Problem zu bleiben. Also, dass man das wie so lange wie möglich durchdiskutieren kann. Das ist auch aktuell ist zum Beispiel die Frage nach Ethik in KI ein großes Thema. Und von der Tech-Seite her würde man sagen, okay, welche 10 Punkte müssten wir beachten und dann finden wir eine Lösung dafür. Aber natürlich würden Ethikerinnen sagen, es geht nicht darum, quasi eine Bedienungsanleitung für Ethik zu haben, sondern dass man das mit, also dass eine ethische Haltung entwickelt und aber auch, dass man einen ständigen ethischen Diskurs pflegt. Also das ist eigentlich wie mitschwingt die ganze Zeit. Also eigentlich, im Prinzip könnte man sagen, wenn aktuell haben wir, würde ich sagen, diese KI-Forschung vor allem von unternehmerischem Denken getrieben. Und vielleicht könnte man das wäre eigentlich wie zu sagen, okay, wir müssen ein ethisches Denken haben, um KI zu entwickeln und nicht nur ein unternehmerisches. Also so, ich glaube, so geht es in dem Sinne darum, dass man diese gewissen humanistischen Denkweisen vielleicht mehr in diesen technologischen Prozess einbindet.
Bist du da optimistisch, dass das gelingen kann?
Natürlich ist es einfacher, pessimistisch zu sein angesichts der aktuellen Weltlage und wenn man nach Amerika blickt sowieso, wo quasi diese unternehmerischen Interesse und egoistischen unternehmerischen Interesse Vorrang haben. Und auch, wenn ich jetzt hier in Zürich sehe, wie die ganzen Firmen hierher ziehen und die ETH auch Geld braucht, dann wird das auch einen gewissen Interessenskonflikt bedeuten. Aber auch in meinen persönlichen Begegnungen mit verschiedenen Forscherinnen sehe ich natürlich, dass das Interesse an ethischer Auseinandersetzung oder an ästhetischen Herangehensweisen an die Forschung sehr groß ist. Und das wäre dann vielleicht eher mein Idealismus sozusagen, dass man mit Kunst gerade auch solche Themen auf eine spielerische Weise in diesen Tech-Kontext hineinbringen kann, weil Kunst und Künstlerinnen wie so ein bisschen Joker oder Jokerinnen sind. Also es hat etwas Spielerisches, es hat natürlich etwas Ästhetisches, Anregendes und irgendwie haben recht viele von den Forscherinnen, mit denen ich zu tun habe, also von diesen 120 Fakultäten sind vielleicht 20 bis 30 vielleicht mehr an Kunst interessiert. Also ich glaube, in dem Sinne ist natürlich ein Funke Hoffnung da. Das Ungleichgewicht bezüglich finanziellen Mitteln und so weiter ist natürlich auch da. Deshalb ist es ja noch im Bereich des Idealismus sozusagen.
Arbeiten da auch TheologInnen und ReligionswissenschaftlerInnen mit?
Jetzt an der ETH nicht, aber ich glaube, da gibt es das gar nicht. Sind die ethischen Fragen eher quasi in den Gesundheitswissenschaften oder in Sozialwissenschaften verankert. Da gibt es auch Lehrstühle, die sich spezifisch damit beschäftigen. Aber ich war vor kurzem in China zum Beispiel und da war ich in einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die quasi zu KI und Ethik verschiedene Universitäten besucht haben in China, in Peking und in Shanghai. Und wir trafen dann da immer auf Kolleginnen aus der Philosophie oder aus der Theologie oder aus den Religionswissenschaften. Aber das fand ich eigentlich sehr interessant, dass auch an der Universität hier in Zürich, dass es quasi aus dieser humanistischen Seite doch eine starke Bewegung gibt, die sich auch mit ethischen Fragen und bezüglich KI und Technologie auseinandersetzt.
Adrian Notz, ich möchte zum Abschluss doch auf die Kosten des Ganzen zu sprechen kommen. Also allein wenn ich KI benutze, dann ist das 10-mal, glaube ich, so intensiv an Energieverbrauch, wie wenn ich google. Es gibt einen Tech-Milliardär, ehemals Google-CEO, Eric Schmidt heißt der. Und der hat vor nicht langer Zeit in Amerika vor dem Kongress vorgesprochen und hat darauf hingewiesen, dass diese ganze Branche, die KI-Branche, kurz- bis mittelfristig sich in ihrem Energieverbrauch verdreifachen wird. Und keineswegs um zu warnen, sondern um zu sagen, das brauchen wir, um wettbewerbsfähig mit China zu bleiben. Und die Globalisierungskritikerin Naomi Klein kommentiert das so: Ein Gott erhebt sich aus der Asche einer aufgegebenen Welt.
Ja, also die Energie ist ja nur ein Faktor, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man sich überlegt, dass quasi ein generiertes Bild eine Ladung für ein Smartphone ist und so viel Energie wird verbraucht wie ein Bild. Und für diese Supercomputer, für die größeren, die halt diesen Large Language Models, also diese Sprachmodelle betreiben, wird quasi der Energieverbrauch einer ganzen Kleinstadt wie Zürich notwendig. Und natürlich können sich das nur große Unternehmen oder Regierungen leisten. Die Schweiz hat jetzt auch einen kleinen Supercomputer in Lugano. Und das ist quasi ein Aspekt, aber dann gibt es ja wie noch die ganzen Ressourcen, die dazukommen, also für all unsere tollen Gadgets, die Lithiumbatterien oder das Glas für die Smartphones und so weiter. Also das wäre dann noch ein anderer Aspekt. Und dann ist es natürlich auch, gibt es den menschlichen Aspekt. Also es gibt ja auch diese, bei Amazon gibt es zum Beispiel diese Amazon Turks, also sogenannte Crowdworker, die für sehr wenig Geld, Amazon ist nur ein Beispiel, es gibt sehr viele verschiedene Crowdworker, die für sehr wenig Geld quasi der KI beibringen müssten, Bilder zu lesen, also indem sie die Bilder taggen und sagen, das ist ein Tisch, das ist ein Fenster, das ist ein Mensch und so weiter. Und das sind natürlich dann auch wieder Menschen, die, und das ist fast deckungsgleich mit den kolonialen Ausbeutungen, die halt, ich glaube in Kenia, in den Philippinen, Pakistan, auch in Brasilien und so sind sehr viele von diesen Crowdworkern tätig, die für sehr wenig Geld und total isoliert bei sich zu Hause im Homeoffice, wenn sie das haben, arbeiten. Ich glaube, wenn man von Kosten spricht, ist natürlich auch die Frage, was für Einnahmen generiert AI im Moment. Und als ich in China war, haben wir auch ein paar von diesen Unternehmen besucht, wie Alibaba oder SenseTime oder anderen, also so große Tech-Unternehmen, und interessant war zu sehen, dass ja alle, die jetzt an KI entwickeln, noch nicht wirklich Geld damit machen, sondern das Geld wird mit Werbung gemacht. Und mit diesem Interesse werden natürlich auch die Technologien entwickelt, dass man, was weiß ich, Social Media Avatare, KI generiert, damit man quasi noch mehr Leute daran binden kann und noch mehr quasi Werbung platzieren kann. Und also wenn es um meine politische Haltung geht, dann ist es, glaube ich, für mich die, dass hinter diesem Ganzen einfach nur kommerzielle Interessen stecken und dass wir halt so auch weiter als Konsumenten behandelt und in dem Sinne auch genutzt oder ausgebeutet werden.
Wir bauen selber unsere Energie ab und speisen sie ein, sind Arbeiter am Selbst, das sich darstellt und präsentiert in den sozialen Netzen. Ganz, ganz abnabeln, glaube ich, ist ganz schwierig, wenn man wie wir in dem kulturellen Feld unterwegs ist, weil das nun mal die Kanäle sind, wo wir Aufmerksamkeit bekommen. Auch so ein wichtige Währung der Gegenwart.
Ja.
Welches Buch nimmst du als nächstes mit ins Hochgebirge?
Das wäre The Living Brain. Das ist, ich weiß jetzt gerade den Autor nicht mehr, aber es ist ein Buch aus den 50er Jahren. Und was mich daran interessiert, ist so, weil mich interessieren, also wenn ich die Zeit von Dada vor etwa 100 Jahren betrachte, dann habe ich auch so ein bisschen geschaut, okay, wie war der technologische Fortschritt, wie war die wissenschaftliche Forschung, das politische Klima und so weiter. Und ich glaube, ein ähnlicher Zeitpunkt ist auch die Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahren, weil es da auch in der Kunst quasi eine Revolution gab und auch in der Hirnforschung. Und das war ja auch die Zeit, als LSD erfunden wurde, als die ganzen psychedelische Kunst oder die Hippies und so weiter oder die Beat Generation unterwegs war. Und ich glaube, auch da, ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, die ersten 2-3 Seiten, da geht es auch nur darum, wie beschrieben wird, wie schnell die Technologie sich entwickelt, dass die Neuauflage des Buches eigentlich technologisch total veraltet ist, obwohl es irgendwie erst 5 oder 10 Jahre her ist. Und ich glaube, was mich interessiert, ist halt wirklich zu sehen, wir sind ja aktuell in einem Zeitpunkt, wo wir das Gefühl haben, es geht alles extrem schnell. Und wenn wir aber zurückschauen, jetzt zum Beispiel auf die 50er Jahre oder auf die Nuller- und 10er Jahre vor 100 Jahren, dann war es damals genau das gleiche Problem. Also die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung hat überrascht die Menschen immer wieder oder wahrscheinlich ständig durchgehend in den letzten 250 Jahren.
Hast du Kracht schon gelesen? Den neuen Air heißt das Buch?
Nein, das habe ich noch nicht gelesen.
Da verschwindet eine Figur, eine zentrale Figur in Skandinavien in so einer riesen Daten, in einem riesen Datencenter, wo diese ganzen Dinge, die wir posten, unsere Katzenfotos und all das, in riesen Maschinen prozessiert werden und mit Wassermengen gekühlt werden. Und da gibt es einen Sonnensturm und diese Figur ist plötzlich verschwunden. Sie ist in einen Daten-Nirvana eingegangen.
Ach, ach, sehr schön. Kracht hat ja auch ein schönes Buch geschrieben über, wie heißt es, Du bist schön im Sonnenschein und im Schatten, wo er quasi über die Schweiz im Prinzip und wo er diesen Redui-Gedanken aufnimmt. Also, dass man quasi in den Schweizer Bergen Bunker hat. Und aktuell sind ja diese Bunker, ehemalige militärischen Bunker, sind ja genau auch solche Serverzentren. Also, dass die früher fürs Militär waren und wo die Idee war, dass die ganze Schweiz sich quasi in die Berge zurückziehen kann, da werden jetzt Daten gelagert und Gold.
Zollfreilager,
genau.
Und Datencenter. Vielen Dank für dieses erhellende Gespräch, Adrian Notz.
Ja, vielen Dank dir, Johanna.